Info. Redezeit.
Es tut uns sehr leid. Wir können Ihr Kind gerade nicht betreuen. Wir haben einfach zu wenig Personal. Falls Sie diesen Satz schon einmal oder so ähnlich gehört haben in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren oder wenn Sie daran verzweifelt sind, dass Sie ihn aussprechen mussten, dann sind Sie jetzt hier genau richtig bei uns in der NDR Info Redezeit. Herzlich willkommen dazu in Ihrer Redezeit. Ich bin Jessica Chmura. Einen schönen guten Abend. Und wir wollen gemeinsam mit unseren Gästen und mit Ihnen natürlich diskutieren über die Frage Personalmangel in der Kita. Wie lassen sich Fachkräfte finden? Immer mehr Erziehende in Kindergärten, in Krippen arbeiten an ihrer Belastungsgrenze aus unterschiedlichen Gründen. Die Folgen oder vielleicht auch die Ursachen in diesem Kreislauf: Fachkräfte kündigen, Nachwuchs fehlt, der Personalmangel verschärft sich seit Jahren, zeigt eine aktuelle Umfrage, an der der Verband Bildung und Erziehung, kurz VBE, beteiligt war. Und Eltern, ja, die sind gefrustet, weil pädagogische Angebote für ihre Kinder ausgedünnt werden, Gruppen geschlossen, Öffnungszeiten eingeschränkt oder Betreuer eingestellt werden, die eigentlich nicht wirklich für diesen Job vorgesehen ausgebildet sind. Manchmal ist sogar unsicher, ob man überhaupt einen Kita-Platz bekommt, obwohl man ja einen Rechtsanspruch hätte. Zum Verzweifeln, ja, auf beiden Seiten. Schwierige Situation. In den kommenden knapp anderthalb Stunden wollen wir diskutieren, welche Lösungsansätze es vielleicht gibt in der Ausbildung, in der Wertschätzung, sprich auch bei der Bezahlung, beim Thema Geld. Aber wir wollen auch fragen, wie kann der Beruf attraktiver gemacht werden? Welche Möglichkeiten gibt es? Helfen ungelernte Fachkräfte da weiter? Was muss passieren, damit Eltern, damit Kinder und eben auch Erzieherinnen und Erzieher nicht weiter leiden unter diesen Bedingungen, die wir haben momentan? Welche Verantwortung trägt die Politik, aber auch, was können Eltern selbst zur Lösung beitragen? 08000 44 1777, das ist die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, unter der Sie mitreden können. Mein Kollege Thomas Christes, der hat mit Menschen in Hannover gesprochen über das Thema Personalmangel in der Kita. Wie lassen sich Fachkräfte finden? Und hier einige seiner Antworten.
Ja, der Zugang zur Ausbildung als Erzieher müsste einfach günstiger sein. Es müssten also kostenlose Schulen sein und so weiter. Also das ist ein ganz großes Problem.
Alleine, dass man die Ausbildung subventioniert und viele müssen ja dafür selber zahlen und dann ist der Beruf selbst auch nicht so gut bezahlt, dass es sich dann rechnet. Also sowohl Ausbildung als auch den Beruf selbst besser bezahlen.
Ich vermute auch fast, dass es wahrscheinlich mehr wird mit Studieren und Co. und dass der Ausbildungsberuf wahrscheinlich immer unattraktiver dann dadurch wird, weil dann die studierten Fachleute wahrscheinlich dann auch mehr verdienen, könnte ich mir vorstellen.
Wenn die Zufriedenheit da ist, dann findet man auch die Leute, die Kinder betreuen können. Und sonst muss man einfach sagen, ist das Konzept richtig geartet, dass ich sage, ich muss jedes Kind mit einem Betreuer ausstücken. Sondern dann, dass ich einfach Gruppen bilden muss und versuche, die Gruppe so zusammenzubringen, dass es einen Symbiose-Effekt gibt und die Leute auch in diesen, sagen wir mal, zusammengewürfelten Gruppen viel aktiver und da arbeiten können.
Ich weiß das aus unserer Familie, wenn die Gruppen zu groß sind, wenn alles andere nicht stimmt, also wenn diese Sachen nicht gegeben sind, jetzt nicht nur das Finanzielle, dann wird das schwierig. Also da müssten eigentlich, wie ich der Meinung bin, schon immer mehr Lehrer, mehr Erzieher, bräuchten wir schon seit Jahren. Dann würde das auch, glaube ich, besser laufen.
Ich denke nicht, nee. Weil ich glaube, gerade in der frühen Erziehung und dann kann man viel falsch machen. Das, was die Erzieher in der Ausbildung, in ihrer pädagogischen Geschichte lernen, das ist schon ziemlich wichtig.
Ich glaube, das sind einmal die Arbeitsbedingungen. Denn Kinder zu betreuen, das würden viele machen. Das ist, glaube ich, auch eine natürliche Sache, die den Menschen so inne liegt. Aber es müssen die Bedingungen stimmen. Vor allen Dingen eben die finanziellen Ausgleiche.
Also ich denke schon, das ist ganz wichtig, dass die Kinder schon vor dem Schulalter irgendwie auch gebildet werden sozusagen. Und da müssen schon die Fachkräfte auch gut ausgebildet sein. Das denke ich schon, aber diese Ausbildung der Erzieher war schon immer problematisch. Und das müsste sich ganz stark ändern.
Da stehe ich positiv gegenüber. Viele haben ja ein Faible für Kinder und können das bestimmt auch ungelernt.
Personalmangel in der Kita. Wie lassen sich Fachkräfte finden? Das ist unser Thema in Ihrer NDR-Info-Redezeit heute Abend. Und wir wollen sprechen über Personalmangel, darüber, wie Eltern das empfinden. Und wir wollen auch wissen, wie geht es den Erzieherinnen und Erziehern? Arbeiten Sie vielleicht an Ihrer Belastungsgrenze momentan? Haben Sie schlechte Arbeitsbedingungen oder sehen es, empfinden es momentan so? Oder müssen sich auch mit nervenden Eltern vielleicht auseinandersetzen, die alles besser wissen, die alles besser können und sehr viel von Ihnen fordern? Dann rufen Sie uns gerne an 08000 44 1777, die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns davon erzählen können, wenn Sie denn möchten. Sie können natürlich auch gerne schreiben unter ndr.de/redezeit oder Sie schauen uns auf ndr.de erst einmal live zu im Livestream und vielleicht wollen Sie ja später noch sich melden, uns Ihre Meinung sagen, Ihre Fragen stellen, reden mit unseren Gästen heute Abend. Linda Köster ist im Studio von der Stiftung Kindergärten Finkenau in Hamburg. Dort ist sie Vorstandsmitglied und mitverantwortlich für den Bereich Pädagogik, Psychologie, Beratung und Kinderschutz sowie das interne Fortbildungsprogramm für die Mitarbeitenden. Schönen guten Abend, Frau Köster.
Ja, schönen guten Abend.
Frau Köster, Sie sind natürlich die Praktikerin in unserer Runde sozusagen. Aktuell gehören 31 Einrichtungen in Hamburg, im Hamburger Stadtgebiet, zur Stiftung. Das, so steht es auf der Internetseite bei Ihnen. Sie bilden und betreuen Krippen, Elementar- und Schulkinder aus, sowie sowie Kinder mit Beeinträchtigungen oder besonderen Begabungen. Wie viele Stellenausschreibungen mussten Sie in den letzten Monaten so über den Daumen gepeilt aushängen? Wie viele konnten besetzt werden und wo müssen Sie einfach händeringend weitersuchen oder finden niemanden?
Mhm. Ja, auch bei uns im Träger ist es so, im Grunde wie bei den meisten Trägern in Hamburg, dass wir einige offene Stellen haben und es jetzt auch über die Jahre immer mehr wird als weniger. Das ist in unseren Häusern ganz unterschiedlich. Es gibt auch Häuser, wo es keine offenen Stellen gibt. Dafür gibt es auch Häuser, wo es dann gleich mehrere freie Arbeitsplätze gibt. Und das Problem ist auch an dieser Stelle, dass es teilweise, wenn es gut läuft, nur ein paar Wochen dauert, aber in der Regel mehrere Monate dauert, bis diese Stellen nachbesetzt werden können. Und ja, kaum ist ein Haus vielleicht voll besetzt, kommt eine Kollegin, die dann schwanger geworden ist. Da freut man sich natürlich für sie persönlich. Und doch gibt es dann in der Belegschaft vielleicht das manchmal auch ein Aufstöhnen. Dann gibt es die Kollegen, die wegziehen oder Kollegen, die tatsächlich sich umorientieren, weil die Arbeitsbedingungen für sie nicht mehr tragbar sind und sie sich ein anderes Feld dann suchen. Und jetzt seit Corona und jetzt auch danach der hohe Krankenstand ist nochmal das, was auf diesen Fachkräftemangel obendrauf kommt. Und von daher, auch diese Woche haben wir ganz aktuell auch wieder mit Einschränkungen der Betreuungszeiten zu tun, tageweise Schließungen und belasteten Kolleginnen und aufgebrachten Eltern.
Weil Sie das alles schon angesprochen haben, das sind Themen, die wir im Verlauf der kommenden knapp anderthalb Stunden auch noch näher beleuchten wollen, wo wir noch näher drauf eingehen wollen. Maßnahmen haben Sie schon genannt, die Sie ergreifen müssen. Mhm. Das wollen wir auch nochmal ausführlich besprechen. Wir wollen aber auch die anderen Gäste noch vorstellen, denn einer Ihrer Kooperationspartner Ihrer Stiftung ist ja die HAW, die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Und von der HAW mit dabei in unserer Runde ist Professor Dr. Petra Stremel, Professorin für Psychologie, eben an der HAW, wie genannt, dort im Bereich soziale Arbeit. Und Frau Stremel, Ihr Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie, Lehre und Forschung über Leitung und Management in Sozialunternehmen, insbesondere eben bei Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Frau Stremel, schönen guten Abend zunächst.
Guten Abend.
Wie lange beschäftigen Sie sich bereits damit, dass eben Fachkräfte fehlen, dass Fachkräftemangel besteht in der Kinderbetreuung? Wie lange beschäftigt Sie das in Ihrer Forschung schon?
Also bestimmt schon mehr als 10 Jahre. Weil es gibt ja Beobachtungen vom Deutschen Jugendinstitut, ein Fachkräftebarometer, was alle 2 Jahre rauskommt und wo wir also schon Anfang des Jahrzehnts sehen konnten, dass irgendwann mal ein Fachkräftemangel auftreten könnte. Wir wissen, dass seit 2017 ist das also auch zahlenmäßig belegt. Und wir wissen auf der anderen Seite auch, dass die Kinderzahlen zunächst mal noch steigen werden, bis 2025 etwa. Und dann entsprechend bis 2030, vielleicht auch noch länger, auf jeden Fall ein Defizit an Fachkräften bestehen wird, also nach den jetzigen Bedingungen. Und was dazu kommt, wir haben ja dann die Garantie auf einen Ganztagsschulbetreuungsplatz. Und da weiß noch keiner so wirklich, wo soll man eigentlich die Fachkräfte hernehmen. Denn sie fehlen ja schon im Kita-Bereich.
Wenn Sie auch sagen, seit rund 10 Jahren beschäftigen Sie sich in der Forschung mit diesem Thema, fragt man sich natürlich auch, warum hat man bisher keine Lösung gefunden. Auch darüber werden wir noch diskutieren, ganz sicher in dieser Sendung. Aber trotzdem die Frage noch drangehängt, wie integrieren Sie das sozusagen auch in die Lehre?
Also in die Lehre, da wird das natürlich immer wieder diskutiert. Wir haben einen Studiengang Kindheitspädagogik, wo wir einen ganz wichtigen Baustein zur Bekämpfung auch des Fachkräftemangels thematisieren, nämlich Institutionenentwicklung und Management. Also wir vermitteln Kompetenzen für künftige Kita-Leitungen. Und was sicherlich wichtig ist für Fachkräfte, um sie halt zum einen zu gewinnen, gut einzuarbeiten, dann aber auch zu binden, das ist einfach kompetente Leitung. Und dafür bilden wir aus.
Und dafür braucht es auch Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen schafft in der Regel die Politik. Und mit in unserer Runde dabei ist auch Erik von Malotki, SPD-Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern, Berichterstatter für frühkindliche Bildung der Bundestagsfraktion. Herr Malotki, einen schönen guten Abend. Sie sind uns zugeschaltet.
Schönen guten Abend aus Berlin nach Hamburg.
Eine leichte Verzögerung. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Herr Malotki, in unseren Kitas, da fehlt zunehmend Personal, um den Betrieb trotzdem gewährleisten zu können. Arbeiten Sie im Notbetrieb? Wir haben es eben von Frau Köster schon gehört. Öffnungszeiten werden, ich nenne es positiv, entschlackt beziehungsweise ein wenig zusammengekürzt, wenn man es so sehen will. Auf Kosten der Sicherheit, sagt der Bildungsverband VBE. Und dazu habe ich einen Ihrer Tweets ganz passend gefunden, vom 17.03. nämlich zum Stichwort Fachkräftemangel in Kitas. Da schreiben Sie, ich zitiere mal, Fachkräftemangel ist, wenn Kitas um 13 Uhr schließen müssen, wie bald in Tübingen. All das droht jedoch bundesweit, deshalb müssen wir gegensteuern, zum Beispiel mit einem Kita-Gipfel. Wir müssen nicht nur Kitas bauen, wir müssen sie auch öffnen, Zitat Ende. Ihre Partei, Herr von Malotki, die sitzt seit Jahren in der Bundesregierung. Wann ist der Kita-Gipfel geplant?
Ja, wir reden gerade noch mit Frau Paus drüber. Ich hoffe natürlich, dass es schnell passiert, aber es muss auch vorbereitet sein, wie man am Bildungsgipfel der Bildungsministerin gesehen hat, der ja nicht ganz so gut geklappt hat. Aber wir sehen einfach, dass die Politik auch in einer schwierigen Lage ist, weil wir hier einfach ein sehr verzweigtes System haben, so nenne ich das mal. Also Kommunen, vor allen Dingen aber auch Länder haben eine große Verantwortung. Und aus meiner Sicht muss der Bund vorangehen. Das ist schon wäre wichtig, aber die Kompetenzen liegen vor allen Dingen auf Länderebene. Wir haben hier ein bisschen beim Lehrkräftebedarf das gleiche Problem. Wir schlittern eigentlich mit Ansage in die Katastrophe. Und das kann für Eltern, aber auch vor allen Dingen für die Kinder, ist es einfach eine Katastrophe, wenn die Kita um 13 Uhr schließt, wenn tageweise die Kita nicht da ist, sowohl für Betreuung als auch für frühkindliche Bildung. Und da müssen wir jetzt endlich ran.
Ja, da müssen wir jetzt endlich ran, da sagen Sie was. Wie gesagt, die SPD sitzt seit mehreren Jahren ja auch in der Bundesregierung und natürlich ist es dann das eine zu sagen, Ländersache. Auf der anderen Seite, irgendwer muss es ja mal anpacken, irgendwer muss da mal den ersten Schritt gehen. Und wir haben zu diesem Thema auch von Manfred Hansen über ndr.de/redezeit eine Nachricht bekommen. Manfred Hansen kommt aus Geestland und er schreibt uns, ich habe 40 Jahre als Lehrer und Schulleiter gearbeitet. Lehrkräftemangel hat es als Problem in dieser Zeit immer gegeben und Personalmangel als Problem schlägt jetzt seit einiger Zeit eben auch auf die Kitas durch. Gibt es denn eine Lösung? Nein, nicht solange in der Politik nicht langfristig gedacht und gehandelt wird. Welche kurzfristigen Maßnahmen, frage ich jetzt, könnten Sie sich denn vorstellen, damit wir eben Probleme, wie auch Frau Köster es eben angesprochen hat, auch da müssen Kitas vorzeitig schließen, bewältigen können?
Ja, das Interessante ist ja, dass viele von den Lösungen eigentlich schon längst auf dem Tisch liegen. So eine Schlüssellösung ist natürlich, dass wir eine höhere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern haben, um einfach mehr Menschen zu finden, die den Job machen wollen und da die Leute auch dafür zu gewinnen, nicht aus dem Job rauszugehen. Da geht es auch um Arbeitsbedingungen. Und zweiter Punkt ist, dass die Kapazitäten, die Ausbildungskapazitäten einfach viel zu niedrig sind. Wir bilden schlicht zu wenig Menschen aus. Und es ist so, dass wir schon sehen, dass viele junge Menschen auch den Job gerne machen würden. Wenn wir eine Schulgeldfreiheit hätten, wenn wir sozusagen eine bessere Vergütung in der Ausbildung hätten oder überhaupt eine Vergütung in der Ausbildung hätten, dafür brauchen wir aber auch Ausbildungskapazitäten. Das heißt, aus meiner Sicht, die Lösungen sind offensichtlich, aber es ist natürlich ein Bündel von Maßnahmen.
Frau Schrebel, aus Ihrer Sicht, aus der Metaebene, aus der Forschungssicht, deckt sich das?
Nicht unbedingt. Zum einen die Ausbildungskapazitäten, wir haben ja auch Studiengänge in ganz Deutschland mittlerweile und die Zahl der Studienplätze stagniert seit einigen Jahren. Wir haben an der HAW in Hamburg in jedem Jahr Einkläger, wesentlich mehr Bewerberinnen und Bewerber, als wir Studienplätze haben. Und wir schicken in jedem Jahr sowohl im Bereich der Kindheitspädagogik als auch in der sozialen Arbeit Hunderte von jungen Leuten wieder weg, weil wir einfach nicht genügend Studienplätze haben. Ich denke, auch da müsste man ausbauen. Wir haben auch keine belastbaren Zahlen, wie eigentlich Angebot und Nachfrage da geregelt ist, weil der Trend geht vielleicht wirklich so, wie es ja auch bei den ersten Aussagen bei den Interviews gesagt wurde, dahin, dass die jungen Leute gerne mit Kindern arbeiten möchten, gerne im pädagogischen Bereich tätig wären, aber dann auch Perspektiven möchten. Und das ist natürlich mit einem Studium auch sehr viel leichter zu bewerkstelligen. Dass man also mit einem Studium hat man mehr Möglichkeiten, sich dann auch in dem gesamten System der Kindertagesbetreuung auch weiterzuentwickeln. Das Zweite wäre, also die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung sind sicher wichtig. Was aber in den Studien als wichtiger herausstellt, das ist zum Beispiel das Teamklima. Und da sind wir wieder bei der Leitung. Wenn ein Klima in der Einrichtung herrscht, wo ein Team gut zusammenarbeitet, wo alle sich darauf freuen, am Morgen in die Kita zu kommen, nicht nur, weil die Kinder da sind, sondern auch, weil sie mit ihren KollegInnen gut zusammenarbeiten können, dann ist das etwas, was Menschen dann auch in dem Arbeitsfeld hält. Wenn Konflikte vorherrschen, dann geht man eher. Und das ist zum Beispiel auch etwas bei der Ausbildung. Das wird sowohl bei den FachschülerInnen als auch bei unseren Studierenden beobachten wir das, dass die halt in den Kitas in der Ausbildung schon zu oft Notsituationen erleben. Also viel zu viel Personalmangel, dass sie einspringen müssen, dass man eigentlich nicht wirklich pädagogisch arbeiten muss. Und das schreckt ab. Und das führt dann auch dazu, dass viele gleich nach der Ausbildung das Arbeitsfeld auch wieder verlassen. Denn es werden ja überall im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe händeringend Leute gesucht.
Da wollte ich auch einhaken, denn Sie hatten ja gesagt, Studienabschlüsse erleichtern es zum Teil, erleichtern es aber dann auch in der Hinsicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen Studienabschluss habe, dann finde ich woanders, weil ja so viel gesucht wird, natürlich auch noch mal schneller einen Job. Deshalb, Frau Körster, an Sie die Frage, wie ist es da bei Ihnen, was so die Fluktuation angeht? Können Sie mit Ihren Angeboten, die Sie ja auch machen von der Stiftung, Arbeitskräfte halten? Oder gibt es auch da mehrere, die sagen, ja gut, ich kann ja überall, ich suche mir das Beste raus sozusagen?
Ja, also wir haben ja natürlich einen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen freundlichen Markt. Von daher ist es ja auch tatsächlich so. Sie können sich das heutzutage aussuchen, was ja erstmal auch gut ist, sage ich jetzt mal. So sind wir gehalten, natürlich dann die Arbeitsbedingungen in dem Rahmen, in dem wir es können, auch zu verbessern. Das heißt nämlich, ich weiß jetzt nicht genau, ob jedem das Kita-Gutscheinsystem bekannt ist. Ich kann es jetzt hier auch nicht oder möchte es hier auch nicht jetzt im Detail erörtern. Aber es ist so, dass natürlich bezüglich der Gehälter uns Vorgaben gegeben werden über die Gutscheine. Und wir sind auch analoge Tarifanwender. Von daher haben wir da nicht großartige Stellschrauben. Deshalb haben wir jetzt über die Jahre, und das bestätigt das ja auch, das machen wir nicht erst seit 3 oder 4 Jahren, sondern seit mehreren Jahren, schrauben wir an diesen Bedingungen. Und es fängt an vom, ja, seit 2016, weil wir jetzt gerade bei den Auszubildenden waren, haben wir sozusagen eine Leitung der Praxiskoordination eingestellt, die sich speziell um dieses Thema Anleitung kümmert, weil wir nämlich schon sozusagen in den Schulen mit den Azubis am liebsten schon unsere zukünftigen Mitarbeitenden gewinnen möchten. Und von daher, genau, haben wir ein eigenes Fortbildungsmodul für unsere Kolleginnen entwickelt oder mehrere Fortbildungsmodule zum Thema Anleitung. Wir bieten für die Azubis übergreifende Workshops an und wie gesagt, unsere Praxiskoordinatorin als Ansprechpartnerin. Genau, wir haben natürlich auch im Bereich Mitarbeitendenbindung vieles unternommen in den letzten Jahren. Genau, ich könnte jetzt die Sendung füllen.
Unterschiedliche Punkte mit einbringen. Klar.
Genau, weil das tatsächlich wir überlegen mussten, wo können wir denn was machen?
Genau.
Und da gab es einige Stellschrauben. Ich kann es hier ja vielleicht auch noch im Verlauf unterbringen, wie auch andere Firmen, die mit Corporate Benefits arbeiten. Wir haben das, genau, Jobrat selbstverständlich, HVV-Profi-Ticket, aber auch, ich weiß nicht, ob Frau Professorin Stremel das noch erwähnt, auch so Dinge dann für unsere Einrichtung umgesetzt, dass es Hauswirtschaftskräfte gibt, dass die Kolleginnen so etwas nicht mehr machen müssen, sondern sich auf die Pädagogik konzentrieren können.
Und also auf ihre Kernaufgabe eigentlich auch.
Genau. Mhm. Und auch teilweise Bürokräfte, das geht natürlich nur für größere Häuser. Wir können solche Dinge auch nur ermöglichen, weil wir eine gewisse Größe haben und dann entsprechend Abläufe optimieren können. Wir haben eine Verwaltung, so dass Personalverwaltung, Gutscheinverwaltung zentral geregelt wird und da auch nochmal eine Entlastung stattfindet. Nichtsdestotrotz gibt es für große Häuser auch nochmal Bürokräfte, aber auch die müssen sie sich teilen. Ich will da nochmal Luft holen, aber sonst, wir haben einen Springerpool und also vieles in den letzten Jahren gemacht und ich kann das auch, das können wir vielleicht auch noch zuhörende Fragen auch noch weiter erläutern. Wir sind aber teilweise jetzt auch an dem Punkt, dass das, was Herr von Malotki beschrieben hat, im Grunde das ist, was jetzt kommen muss.
Genau, also die Frage ist ja auch, ist das auch ausreichend? Also alle Mühe, die Sie sich machen, trotzdem hatten Sie ja eingangs erwähnt, auch Sie müssen Stunden kürzen, auch Sie müssen zumachen zum Teil, weil einfach die Arbeitskräfte fehlen. Woher nehmen? Woher sollen diese kommen? Auch darum soll es heute weiterhin gehen in der Redezeit, in Ihrer Redezeit. Personalmangel in der Kita, ja. Wie lassen sich Fachkräfte denn gewinnen? Wie kommen wir daran? Wer möchte diesen Job machen? Und warum möchten einige ihn vielleicht nicht mehr machen oder nicht dort, wo sie gerade sind? Wenn Sie Erzieherin sind, Erzieher sind oder eben auch Eltern, die vielleicht genervt sind oder verzweifeln, weil es eben gerade schwierig ist mit der Kinderbetreuung in Ihrer Kita, erzählen Sie uns sehr, sehr gerne davon. 08000 44 1777. Das ist die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, unter der Sie Ihre Fragen stellen können, unter der Sie Ihre Meinung sagen können. Oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit. Und das hat unter anderem auch getan Angela Feil aus Wuster-Nordseeküste. Und da geht es auch um das Thema Aufwertung bzw. eben Wertschätzung, was wir auch schon gerade besprochen haben. Sie schreibt uns, als langjährige Leitung einer großen Kita ist mir das Problem schon viele Jahre bekannt. Die vierjährige Ausbildung müsste honoriert und damit aufgewertet werden. Erzieher betreuen und fördern das wichtigste Gut, das ein Staat hat, unsere Zukunft. Und es muss mehr Fachpersonal ausgebildet werden, schreibt Angela Feil unter anderem. Das ist auch etwas, Frau Stremel, darüber hatten wir im Vorgespräch auch schon gesprochen, tatsächlich eben genau das, beziehungsweise hatten Sie es auch schon erwähnt, Honorierung schon in der Ausbildung. Mhm. Aber auch da gibt es ja Schwierigkeiten, Frau Köster, Frau Stremel. Ich glaube, da können Sie beide ein wenig zusagen. Ja. Vielleicht Sie zuerst, Frau Stremel.
Ja, es gab ja das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive, wo eben duale Ausbildungsformate, also Modelle, wo eben weniger Unterricht in der Schule stattfindet, dafür mehr Praxis stattfindet, dann mit Vergütung und unter der Voraussetzung, dass die Praxis dann auch angeleitet wird. Und kam eben raus, dass diese Modelle gut funktionieren in Kitas, wo die Leitung sehr kompetent ist und eben auch schon ein gutes Konzept für die Personalentwicklung hat. Also auch ein gutes Konzept für die Anleitung, für die Einarbeitung. Wenn das nicht der Fall ist, ist das problematischer. Also das ist zum einen eine ziemlich wichtige Voraussetzung dann auch wieder bei den Leitungskräften. Und was sich auch gezeigt hat, und das ist wiederum schlecht für die Kinder, dass die pädagogische Qualität zunächst einmal niedriger ist, wenn kaum ausgebildete oder eigentlich noch gar nicht ausgebildete Fachkräfte in der Kita mitarbeiten. Die pädagogische Qualität, das heißt also die Feinfühligkeit im Umgang mit den Kindern, ist einfach geringer, wenn man nicht ausgebildete Fachkräfte hat. Und was ein weiterer Nachteil ist, mit der Anleitung in der Praxis braucht man ja ausgerechnet dort Kapazitäten und Ressourcen, wo sie ja schon fehlen. Also man braucht Menschen, die Anleitung übernehmen können. Und das kostet Stunden und das verschärft zunächst einmal den Fachkräftemangel in manchen Kitas. Mhm. Und wenn eben diese Einarbeitung und diese Begleitung nicht gut gelingt, dann führt das auch zu Unzufriedenheit im Team, weil das landet letztlich dann auch wieder als zusätzliche Belastung, zusätzliche Aufgabe bei den pädagogischen Fachkräften, die sich ja eigentlich um die Kinder kümmern wollen.
Mhm. Was also tun, frage ich mich da. Wie kann man da, wie kann man da rangehen, Frau Köster? Sie können dann natürlich aus der Praxis berichten. Sie haben eben auch schon einige Maßnahmen, ja, oder einige Angebote in Anführungszeichen genannt. Darauf wollen wir auch noch weiter eingehen im Verlauf der Sendung. Wir wollen aber auch darauf eingehen, was Frau Köster vielleicht Sie sich auch wünschen von der Politik. Wir haben ja Herrn von Malotki mit in der Runde, der vielleicht auch einiges mitnehmen kann oder auch an Wünschen von Erzieherinnen, Erziehern, von Eltern. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu diskutieren, mit uns zu sprechen, mit unseren Gästen. Ich wiederhole nochmal unsere Telefonnummer 08000 44 1777. Wir freuen uns sehr auf Ihre Anrufe und machen jetzt eine kurze Unterbrechung für die Nachrichten.
NDR Info. Die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Wolfgang Berger. Das Preisniveau in Deutschland ist laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes zuletzt weniger stark gestiegen. Die Inflationsrate in Deutschland lag mit 7,4% demnach auf dem niedrigsten Niveau seit August. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Hauke Schelling.
Im Januar und im Februar hatte die Inflation noch jeweils bei 8,7% gelegen. Jetzt hat sich vor allem bei den Energiepreisen der Anstieg deutlich verringert. Ein Grund: Die Energiepreise waren schon im Vergleichsmonat im März letzten Jahres wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sprunghaft angestiegen. Während Energie also aktuell ein nicht mehr so großer Preistreiber ist, zeigen sich die gestiegenen Preise bei Nahrungsmitteln weiterhin sehr deutlich. Sie sind im März gut 22% teurer gewesen als noch vor einem Jahr. Allerdings schätzen die meisten Expertinnen und Experten, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten ist.
Deutschland ist nach Ansicht der Union im ersten Jahr der Ampelregierung unsicherer geworden. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lindholz sagte, Bundesinnenministerin Faeser müsse konkrete Vorschläge vorlegen, wie sie diese Entwicklung stoppen wolle. Laut Kriminalitätsstatistik hat die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr um 11,5% zugenommen. Von den 5,6 Millionen Delikten waren demnach ein Drittel Diebstähle. Der britische König Charles hat als erster Monarch überhaupt eine Rede im Bundestag gehalten. Er sprach zum Teil auf Deutsch vor den Abgeordneten und dankte der Bundesrepublik für die militärische Unterstützung der Ukraine. Der Entschluss, große Hilfe zu leisten, sei überaus mutig, wichtig und willkommen. Charles betonte zugleich seine tiefe Verbundenheit mit Deutschland. Die US-Regierung hat die Festnahme eines Journalisten des Wall Street Journals in Russland aufs Schärfste verurteilt. Das Weiße Haus erklärte, die Verfolgung amerikanischer Staatsbürger durch die russische Regierung sei inakzeptabel. Aus Washington Claudia Sarre.
Das US-Außenministerium stehe in Kontakt mit der russischen Regierung und bemühe sich darum, dem Korrespondenten konsularischen Zugang zu verschaffen. Die russischen Behörden hatten den 31-jährigen Reporter wegen angeblicher Spionage in Jekaterinburg verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Der russische Geheimdienst wirft Gershkovich, Zitat, illegale Aktivitäten und Spionage im Interesse der amerikanischen Regierung vor. Bei Verurteilungen drohen ihm bis zu 20 Jahre Strafe.
Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Halbfinale der Champions League erreicht. Die Doublesiegerinnen erkämpften im Viertelfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain ein 1:1. Das erste Duell hatten die Wolfsburgerinnen mit 1:0 für sich entschieden. Soweit die Meldungen. Und das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht nachlassende Schauer, Tiefstwerte 9 bis 7 Grad. Morgen meist stark bewölkt, zeitweise Regen, Höchstwerte 9 bis 14 Grad. Am Sonnabend zunächst Regen, später freundlicher. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen zurück. Personalmangel in der Kita. Wie lassen sich Fachkräfte finden? Das ist unser Thema heute in Ihrer NDR-Info-Redezeit. Und 08000 441777, das ist die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, unter der Sie uns Ihre Meinung sagen können, als Eltern vielleicht oder als Erzieherin, als Erzieher, der, die gerade auf Jobsuche ist oder aber sagt, ja, ich möchte in meiner Kita, in meiner Einrichtung gerade nicht bleiben, weil... Das können Sie uns sehr gerne erzählen. Wir sind dafür dankbar und offen. Wir, das sind unsere Gäste. Linda Köster von der Stiftung Kindergärten Finkenau in Hamburg. Dr. Professor Dr. Petra Stremel, Professorin für Psychologie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften HAW, ebenfalls in Hamburg. Und Erik von Malotki, SPD-Bundestagsabgeordneter, Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern und speziell Berichterstatter für frühkindliche Bildung der Bundestagsfraktion. Herr von Malotki, wir haben gerade schon über Maßnahmen auch gesprochen und Sie hatten gesagt, das müssen wir jetzt mal dringend angehen. Ich bohre da noch mal nach. Was heißt denn, das müssen wir dringend angehen? Wie denn?
Ja, es muss eine Gesamtstrategie geben, eine Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern, Kommunen und der Bund muss da vorangehen, aber es wird nicht ohne die Mitarbeit und die Mithilfe der Länder gehen. Und ich will mal auf einen Punkt eingehen, die Sie dargestellt haben, die sogenannte praxisintegrierte Ausbildung, die durch den Bund ja gefördert worden ist. Das hat Frau Professorin Stremel ja auch nochmal deutlich gemacht. Ich weiß ja, wie es in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt wurde. Das Programm ist sehr gut angenommen worden, aber es war so, dass diese Fachkräfte oder diese angehenden Fachkräfte auf den Personalschlüssel angerechnet worden sind. Das heißt, wenn ich sozusagen zusätzliche Auszubildende hatte, dann habe ich weniger Fachkräfte gehabt und die Erzieherinnen und Erzieher konnten, also die angehenden Erzieherinnen und Erzieher dürfen ja nicht mal Gruppen betreuen. Was also zu Recht, aus pädagogischen Gründen. Und Da sehen Sie sozusagen, dass sich die Katze dann teilweise in den Schwanz beißt und wir so einen Flaschenhals dadurch bekommen. Also die Potenziale sind viel größer, als das, was wir nutzen können. Und Hintergründe waren natürlich finanzielle Art. Und das ist in allen Bundesländern so. Plus wir haben einen riesen Flickenteppich. Jedes Bundesland macht es ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, wie es in Hamburg ist. In Mecklenburg-Vorpommern wird es jetzt abgestellt, auch durch das Geld des Bundes. Aber da merkt man einfach, es braucht mal jemand, der von, oder eine Frau, die von oben rauf guckt und sagt, hey, so sieht's in ganz Deutschland aus. Lasst uns mal gesamtdeutsche Lösungen finden.
Herr von Malotki, wenn ich Ihnen so zuhöre, das klingt ja alles gut, aber da denke ich mir, na, wenn das doch alles bekannt ist, also wenn Sie das wissen und wenn Sie auch die Praxisbeispiele kennen, warum hat sich da nicht längst was getan? Und warum gibt es diese Draufsicht von oben nicht? Es gibt ja genug Bildungsexperten.
Ja, ist ganz simpel. Es liegt am Föderalismus. Es liegt daran, dass wir sozusagen eine Länderzuständigkeit haben und der Bund bisher sozusagen, also der Bund kann nur was machen, wenn er den Ländern zusätzliches Geld gibt und so eine Art Möhre den Ländern vor den Kopf hält. Mhm. Das hat der Bund jetzt mit dem Einstieg ins Gute-Kita-Gesetz und dem Kita-Qualitätsgesetz teilweise gemacht. Aber auch da geht es darum, dass das Themenfeld Priorität hat. Bei mir haben Sie jemanden, der kämpft dafür, dass es Priorität hat, aber ich brauche Ihnen nicht erzählen, dass wir auf allen Ebenen also sozusagen Kämpfe natürlich um die Verteilung von finanziellen Mitteln haben. Und aus meiner Sicht müsste viel mehr Geld in den frühkindlichen Bereich gesteckt werden.
Okay, ist jetzt Geld die Lösung, Frau Stremel, Frau Köster? Was würden Sie dazu sagen? Vielleicht, Frau Stremel, Sie haben gerade schon den längeren Atem gehabt, Frau Köster, dann gerne.
Ja, also ich denke, Geld hilft auf jeden Fall, denn wir brauchen eine wesentlich bessere Ausstattung, dass Kitas zum Beispiel wirklich, wie das geleitet werden können oder gemanagt werden können, was sie auch sind, nämlich Kleinbetriebe. Und dass man eben zum Beispiel für nicht pädagogische Zusatzaufgaben Verwaltungskräfte einstellt, beziehungsweise Hauswirtschaftskräfte, dass es eine Regel sein müsste, dass man ein Mindestmaß an Vertretungskräften hat, also PädagogInnen, die dann die Kita auch kennen, die schnell einspringen können. Es gibt ja sehr viele Zeitarbeitskräfte in dem Bereich, das ist pädagogisch eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Also wenn man kurzfristig neue Kräfte dazu holt, die dann nach einer Woche oder nach zwei Wochen wieder gehen, das ist pädagogisch eigentlich nicht zu vertreten. Ich denke, was Herr von Malotzki eben gesagt hat, eben der Bund kann nicht viel machen, das ist das übliche Fingerzeigekarussell. Und ich denke, so die Draufsicht ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir haben eine, so aus meiner Perspektive, eher eine Übersteuerung des Systems. Weil wir haben auf Bundesebene sehr viel Know-how und eben Ansätze, also auch das Bundesqualitätsgesetz mit bundesweiten Standards, könnte ja ein Stückchen Vereinheitlichung schaffen. Wir haben in den Ländern 16 Mal verschiedene Bildungspläne, verschiedene Gesetze. Wir haben dann noch auf kommunaler Ebene auch noch mal eine Kofinanzierung durch die Kommunen. Und jede Kommune macht es anders, sei es mit den Gebühren, sei es mit den Öffnungszeiten und so weiter. Und was ein Problem ist, also zum Beispiel zur Einstellung von Verwaltungskräften, das müssen nicht unbedingt größere Kitas sein, also auch Elterninitiativen haben die Möglichkeit, zum Beispiel Verwaltungsleistungen in ihren Elterninitiativverbänden einzukaufen. Also da gibt es auch Lösungen für kleine Kitas. Da gibt es manchmal Hürden durch die Landesgesetze, dass eben nicht mehr als so und so viel aus der Verwaltungsarbeit von Verwaltungskräften übernommen werden kann. Was in unserem Bereich sicherlich auch lohnend wäre, einfach mal zu schauen, was ist denn an Verwaltungsvereinfachung möglich? Das haben wir ja in vielen Branchen im Moment in der Diskussion, dass man einfach weniger kontrolliert, dass man den Kitas mehr Autonomie lässt und vielleicht dann auch ein Budget, wo sie halt je nach ihren Bedarfen dann zusätzliche Kräfte oder andere zusätzliche Leistungen einsetzen können.
Wir schauen jetzt sehr von oben, sage ich mal, auf dieses Thema momentan, auf das Thema Personalmangel in der Kita, auf den Fachkräftemangel. Frau Köster, aus der Praxis berichtet, wie bewerten Sie das, was Herr von Malotki gerade auch gesagt hat und was Frau Stremel uns auch versucht hat, näher zu bringen?
Grundsätzlich kann ich dem zustimmen, dass jetzt mehr Geld in diesen Bereich fließen muss. Denn auch das ganze Thema Wertschätzung, Verbesserung des Arbeitsklimas oder der Arbeitsbedingungen vielmehr hängen ja auch an Geldern. Das heißt, wir brauchen Geld, damit den Kolleginnen Zeit für mittelbare Pädagogik zur Verfügung gestellt werden kann. Wir versuchen das zwar schon so, dass in unseren Einrichtungen über die Dienstplangestaltung sogenannte Off-Kids-Zeiten eingeplant werden. Aber das ist, sage ich mal, auch wirklich sehr schwierig. Das heißt, da muss auf jeden Fall in der Politik etwas passieren, beziehungsweise genau Geld fließen, um so etwas wie Elterngespräche vorbereiten zu können, Dokumentationen zu führen. Gleichzeitig ist auf jeden Fall zentral die Veränderung der Ausbildungsstruktur und das kostet auch Geld. Es muss ähnlich laufen wie im Handwerk oder in den kaufmännischen Berufen und genau diese Personen dürfen uns nicht auf den allgemeinen Schlüssel angerechnet werden. Genau das ist ja die Problematik bei diesen dualen Situationen oder Ausbildungsgängen. Das ist grundsätzlich schon mal ganz gut gedacht und wir haben dadurch auch nochmal Leute gewinnen können, nämlich Menschen, die vielleicht auch schon eine Familie haben und dann sozusagen in diese Teilzeitsituation gehen. Nur tatsächlich, es wird auf den Betreuungsschlüssel angerechnet. Die Kolleginnen können dann nur 15 Stunden, oder 20 Stunden arbeiten. Das wiederum fehlt dann an einer Vollzeitstelle. Da müssen wir jemanden finden für 25 Stunden. Und von daher ist das auf jeden Fall auch kein Zukunftsmodell in der Variante. In bezahlt ja, sozusagen über das Gutscheinsystem, aber nicht so. Genau.
Frau Köster, bevor Sie weitermachen, merken Sie sich gerne Ihren Punkt, denn wir haben noch jemanden aus der Praxis in der Leitung. Nikolai Wiegmann aus Hamburg ist in der Leitung und selbst Erzieher. Einen schönen guten Abend an Sie.
Ja, moin. Schön, in der Runde zu sein.
Wir freuen uns auch sehr, selbst Erzieher. Das heißt, Sie haben einiges an Erfahrungen. Ich frage mich, sind Sie geladen oder sind Sie eigentlich gerade ganz entspannt bei diesem Thema Fachkräftemangel in der Kita?
Ich bin ganz entspannt in dem Thema, weil ich mich ja freiwillig zu dem Beruf entschieden habe. Und es ist ein tatsächlich wundervoller Beruf. Und ich kann nur mit Sorge beobachten, was da geschieht an Mangel, weil ich weiß, dass wir als menschliche Spezies nur so erfolgreich geworden sind, weil wir in Teams und in Beziehungen gehen können und auch so arbeiten. Und die Elternhäuser sind durch die Situation der gesellschaftlichen so sehr belastet und so sehr am Kämpfen, die Nase über Wasser zu halten, dass da viele Dinge gar nicht mehr geleistet werden, die früher selbstverständlich in großen dörflichen oder auch städtischen Kontext geleistet werden. Das heißt, wir als Erzieher sind mehr und mehr dazu da, eine Beziehungsfähigkeit der Kinder überhaupt anzulegen und zu verfestigen. Und das braucht, da bin ich bei ganz vielen meiner Vorredner und Rednerinnen, gut ausgebildete Fachkräfte, die dieses Bedürfnis danach auch stillen und kompetent befriedigen können.
Jetzt sind Sie ja selbst Erzieher. Was würden Sie sich denn wünschen? Sie sagen gut ausgebildete Fachkräfte. Was muss man da ändern? Wo muss man da ansetzen?
Das wurde genannt. Ja, es braucht Ausbildungen, die nicht mehr gar nicht oder aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Es braucht eine angemessene Bezahlung dieses Berufes, weil Menschen, ohne diesen Beruf abwerten zu wollen, ne, die große Mengen an qualitativ hochwertigen Code produzieren, die sind unglaublich gut bezahlt. Oder Menschen, die sehr gut mit Geld umgehen können, die sind unglaublich gut bezahlt. Aber Menschen, die in der Lage sind, Beziehungsfähigkeit in jungen Menschen heranreifen zu lassen, die sind miserabel bezahlt. Genauso wie die Menschen, die unsere Ältesten pflegen. Also die beiden Enden unseres menschlichen Seins, die uns am stärksten ausmachen, die Menschheit und das Alter, die lassen wir im Stich.
Hm. Vielen Dank, Herr Wiegmann, für diesen Einwurf. Sehr viel Kopfnicken hier in der Runde. Frau Stremel, Sie melden sich auch direkt zu Wort.
Ja, also ich denke, eine gute Ausbildung ist wichtig und überhaupt diesen Bereich wertzuschätzen. Weil die Kinder sind ja wirklich das Wertvollste, was wir haben. Und eine gute Bildung gibt ihnen einfach Lebenschancen. Und aber auch von einer anderen Perspektive ist es eben auch sehr ergiebig, frühe Bildung zu fördern. Wir hatten 2000 einen Nobelpreisträger, der mal ausgerechnet hat, wie rechnet sich denn eigentlich Investition in Bildung? Und der Bereich der frühen Bildung ergibt quasi am meisten, in Anführungsstrichen, Rendite. Also es lohnt sich, Kinder in den frühen Jahren gut zu fördern, dass sie dann eben auch erfolgreich ihre Bildungswege gehen können und dann eben auch zu glücklichen und produktiven Menschen heranwachsen können. Was ich aber auch noch so als Argument einbringen möchte für die, dass wir mehr Geld brauchen in diesem Bereich und dass sich das wirklich lohnt. Wenn wir Öffnungszeiten kürzen, dann heißt das ja, Eltern bekommen Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, müssen vielleicht ihre Arbeitszeiten kürzen. Das sind dann aber auch die Krankenschwestern, die Altenpflegerinnen, auch die Erzieherinnen, die Ingenieurinnen, die hochqualifizierten Fachkräfte, die woanders dringend fehlen. Also von dem her, denke ich, kommen wir mit so einer Kürzung von Öffnungszeiten in einen Negativkreislauf. Und das kann eben auch anderen Politikbereichen nicht gleichgültig sein. Also das vielleicht auch als Argumentationshilfe an die Politik. Es lohnt sich zu investieren. Und wir haben sehr viel Wissen darüber, wie man das gut machen kann. Mhm. Wir können auch im Übrigen aus dem europäischen Ausland lernen.
Frau Köster, Sie wollten anknüpfen?
Diese Systemrelevanz von Kita wurde ja in der Pandemie sehr deutlich und ist tatsächlich auch genauso, wie es Frau Professorin Stremel gerade beschrieben hat, auch meine Hoffnung, dass diejenigen, deren ja, die nicht so auf die Kinder gucken, aber spätestens auf die Eltern gucken als Wirtschaftstreiber und
die wirtschaftliche Argumentation in dem Moment.
Genau. Und an dem Punkt sind wir schlicht, weil die Situation, die wir jetzt haben mit den Schließungen, es wird ja fast wieder familienfeindlicher, dass es sich Menschen das überlegen müssen, Kinder zu bekommen, weil diese ersten 6 Jahre so schwierig sind. Denn das wird jetzt so weitergehen. Das ist nicht, also außer es verändert sich etwas. Und wenn ich war jetzt eben auch ganz Herr Wiegmann so sprechen höre, da denke ich, ja genau, das ist diese Leidenschaft, die die Kolleginnen vor Ort haben.
Jetzt haben wir ja auch, Sie haben gesagt, Herr von Malotki, genau, mehr Geld und Handlungsempfehlungen, beziehungsweise Frau Stremel hatte da einige Ideen, Herr von Malotki.
Ja, also ich möchte noch mal sagen, für mich ist dieses Blame Game zwischen Bund und Ländern totaler Mist. Das ist der Grundfehler sozusagen der letzten Jahre. Und ich finde, der Bund muss vorangehen, nur dass das nochmal klar ist. Und ich möchte einfach eine Sache deutlich machen, weil ich habe das so oft, ich habe vorher gearbeitet für die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe mit Hunderten, wenn nicht Tausenden Erzieherinnen und Erziehern über diese Fragen geredet. Und mir ist eins wichtig, es wird nicht nur Argumente, also es reichen nicht nur Argumente. Es gibt sozusagen einfach eine Lobby für ganz viele Bereiche, die finanzielle Mittel einfordert, die alles Mögliche macht. Und wo ist die Lobby sozusagen für die Kinder, für die Erzieherinnen und für die Eltern? Und es wird nicht reichen, dass man darauf hofft, dass diese Lobby von selbst entsteht, sondern die Eltern, Erzieherinnen und Erzieher müssen selber auch kämpfen, müssen Druck machen auf die Politik. Und ich kann da Verbündeter sein, ich kämpfe dafür, aber es wird Druck erfordern, und zwar massiven Druck, um das wirklich durchzusetzen, was wir brauchen, weil ansonsten schlittern wir sowohl was frühkindliche Bildung angeht, als auch was Betreuung und Fachkräftebedarfe in anderen Bereichen dann angeht, in eine Katastrophe.
Das ist auch eine meiner Fragen, die ich auf meinem Zettel habe tatsächlich. Also was können auch Eltern, was können Erzieherinnen, Erzieher selbst tun gegen den Fachkräftemangel? Darauf wollen wir gleich auch noch weiter eingehen. Wir haben aber auch noch eine Hörerin in der Leitung, Janine Barisch aus Seevetal. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Guten Abend. Sind Sie selbst auch Erzieherin?
Ja, ich bin auch Erzieherin.
Wunderbar. Wie nehmen Sie denn die Diskussion um den Fachkräftemangel wahr? Wie ist es bei Ihnen in der Einrichtung, in der Sie sind?
Also bei uns in der Einrichtung ist es eigentlich gut. Also ich habe eine gute Einrichtung. Wir sind eine kleine Einrichtung. Wir haben nur 2 Gruppen und haben im Moment keinen Fachkräftemangel. Das Einzige, was uns immer fehlt in den kleinen Einrichtungen, sind eben die Springer. Das heißt, wenn die Kollegin krank ist, dann ist man im schlimmsten Fall mit 25 Kindern alleine.
Keine gute Ausgangssituation?
Nein. Und ich muss auch sagen, je älter man wird, also ich bin seit 26 Jahren in der Einrichtung, am Anfang wuppt man das noch, aber je älter man wird, desto mehr schwinden auch die Kräfte. Das ist dann nicht mehr so einfach.
Sie haben ja wahrscheinlich auch die Diskussion hier bei uns in der Redezeit schon verfolgt. Wir haben auch viel über Wertschätzung gesprochen, wir haben auch über Geld gesprochen. Geht das für Sie einher? Also ist das etwas, was die Situation grundsätzlich verbessern könnte, auch wenn Sie hier zufrieden scheinen, weiß ich?
Also ich denke, die Wertschätzung überhaupt der Erzieher oder überhaupt der sozialen Berufe, die ist ganz tief im Keller. Und da muss ganz viel passieren, dass einfach wieder mehr wertgeschätzt wird, weil wir erziehen die Zukunft oder wir bilden das Fundament für die Kinder, die irgendwann in der Zukunft die Arbeiten sind. Und das macht einen so traurig, dass man denkt, das wird eigentlich alles immer nur mit Füßen getreten. Und das jetzt mit ungelernten Kräften aufzufüllen, ist, glaube ich, ein ganz falscher Weg. Und ich glaube, was auch falsch ist, ist, dass die Eltern einfach auch keinen Kindergartenbeitrag mehr bezahlen müssen.
Weil Sie meinen, dass auch dadurch dann so eine gewisse Wertschätzung auch von Elternseite gebracht würde?
Ja, ich glaube, da ist ganz viel passiert, dass alleine schon dieser Kindergarten eben frei ist, was natürlich für einen Elternteil schön ist, dass es natürlich keinen Beitrag zahlen muss. Aber dadurch ist unser Berufsstand eigentlich auch wieder ein Stück tiefer gesunken. Und das ist eben schade. Und jetzt mit ungelernten Kräften, also ich frage mich, wie soll das gehen? Soll dann eine ungelernte Kraft mit dem Erzieher zusammenarbeiten? Und die Hauptverantwortung liegt ja dann bei dem Erzieher. Der muss dann aber diese ganzen anderen Arbeiten erledigen, die ungelernte Kraft ja gar nicht kann. Woher auch?
Ja.
Ja. Frau Stremel, Frau Barisch, weil ich Frau Stremel gleich darauf ansprechen möchte. Wir haben ja hier Gäste in der Runde, eben unter anderem eine Professorin für Psychologie, die sich damit beschäftigt. Wir haben einen Politiker in der Runde, Herrn von Malotki. Haben Sie einen Appell an unsere Gäste? Haben Sie da eine Forderung vielleicht auch?
Ja, also ich frage mich eben, es ist ja so lange schon bekannt und wir kämpfen so lange schon eher für eine dritte Kraft in den Gruppen. Es muss wirklich was passieren. Es kann nicht immer der Schwarze Peter zu irgendjemandem wieder hingeschoben werden und der ist ja dafür zuständig und der ist dafür zuständig, sondern es muss jetzt ja endlich mal was passieren. Und ich frage mich, welchen Druck, was der Herr Malotki eben sagte, welchen Druck sollen wir denn ausüben? Was sollen wir denn noch machen? Es wird ja schon gestreikt, es werden Gruppen zugemacht. Und was soll man denn noch machen?
Gehen wir es direkt weiter, Herr von Malotki. Was sollen die Erzieherinnen und Erzieher noch machen?
Ich mache mal ein Beispiel. Die Sprachkitas, es gibt sehr viele Sprachkitas in Deutschland, war ein sehr erfolgreiches Programm. Jede 8. Kita in Deutschland ist eine Sprachkita gewesen oder ist eine Sprachkita. Und das Programm sozusagen sollte abgeschafft werden, beziehungsweise an die Länder überführt werden. Und da haben sich die Erzieherinnen und Erzieher in einer Kampagne, die sich Sprachkitas retten genannt hat, organisiert, haben 270.000 Unterschriften gesammelt. Das war die erfolgreichste Petition des letzten Jahres im Petitionsausschuss des Bundestages. Und das hat dafür gesorgt, dass die Sprachkitas jetzt in fast allen Bundesländern so fortgeführt werden, wie sie auf Bundesebene angelegt waren. Und das war ein Riesenerfolg, mit dem viele Sprachkita-Fachkräfte selber auch nicht gerechnet haben. Ich war relativ dicht dran an der ganzen Kampagne. Und das ist aus meiner Sicht ein Vorbild, wo sich Eltern und Fachkräfte organisiert haben und gesagt haben, nein, wir wollen, dass das erhalten bleibt.
Ja, aber eine Petition gegen Fachkräftemangel in der Kita stelle ich mir schwierig vor. Zum einen, Herr von Malotki, und zum anderen hatten Sie auch selber gesagt, beziehungsweise haben wir es mehrfach in der Runde angesprochen und auch Frau Barisch sagte es gerade, das Problem ist seit Jahren bekannt. Es ist auch in der Politik bekannt. Und trotzdem passiert wenig.
Ja, also ich muss mal sagen, ich bin erst seit anderthalb Jahren im Bundestag, soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich würde es einfach nur für alle Beteiligten sagen. Aber
ich gebe ja auch nicht Ihnen persönlich daran eine Schuld.
Also nein, ich will das einfach nur deutlich machen, dass aus meiner Sicht der Druck in den letzten Jahren einfach nicht groß genug war, beziehungsweise der Druck, der hat sich an viele Beteiligte gerichtet. Die einen haben aufs Land Druck gemacht, die anderen haben auf Bund Druck gemacht und es muss sich einfach konzentrieren, weil sich einfach sehr viel auch ableitet oder an die Kommunen oder an die Träger. Nein, es muss sich auf eine Sache konzentrieren, die heißen muss Kitas retten. Und da muss sozusagen an den Bund herangetragen werden, hey, wir wollen, dass da mehr Geld zur Verfügung gestellt wird. Ein Sondervermögen, frühkindliche Bildung zum Beispiel. Für die Bundeswehr war es möglich. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Und ich will noch mal kurz sagen, weil Sie gefragt haben, Fachkräftemangel, was bringt denn das? Wenn wir Fachkräftemangel, also wenn wir mehr junge Menschen für diesen Job gewinnen wollen, dann müssen wir ja die Qualität steigern. Frau Köster hat das ja angedeutet, mittelbare pädagogische Arbeit und so weiter. Das ist ja ein Teufelskreis, weil man dafür auch endlich mehr Leute braucht. Und deswegen muss man aus meiner Sicht jetzt im ersten Schritt die Ausbildungskapazitäten stark hochfahren, sowohl was Kindheitspädagogik angeht, als auch die normalen Ausbildungsgänge. Und muss im zweiten Schritt sozusagen dann die Qualität steigern im Sinne von Gruppengrößen, aber auch Karrierewege, bundesweite Standards, da braucht es zusätzliche Kräfte, die Leitung unterstützen und daraus ein Gesamtkonzept machen. Und dann ist die Lage aus meiner Sicht sogar in gewisser Weise leicht lösbar, aber es kostet Geld und es kostet harte Entscheidungen, wo alle dann zusammenarbeiten müssen.
Mhm. Frau Barisch, sind Sie einverstanden mit dem, was Herr von Malotki da gerade gesagt hat?
Ehrlich gesagt nicht ganz, weil es erklärt sich für mich einfach nicht, wie wir den Druck aufbauen sollen und es ist ja nicht damit getan, also es muss ja erstmal die Ausbildung auch, wie gesagt, aufgewertet werden, also attraktiver gestaltet werden, dass die jungen Leute überhaupt sagen, ja, ich mache das. In jeder Ausbildung bekommt man Geld. Jetzt ist es natürlich eine schulische Ausbildung, aber in diesen 4 Jahren habe ich zum Beispiel insgesamt 2 Jahre gearbeitet und habe nie Geld dafür gekriegt. Ich meine, jemand, der sich für diesen Beruf entscheidet, tut das mit dem Herzen und macht es gerne, der nimmt das in Kauf, aber es gibt auch genügend, die dann sagen, ich mache das nicht, ich lerne nicht 4 Jahre für diesen Beruf, bekomme später nicht vielleicht, kann meine Familie aber nicht damit ernähren, weil der Beruf eben auch nicht gut bezahlt wird. Also der hat einfach auch keine gute Ausgangsposition.
Hm. Also wie diesen Beruf, die Ausbildung aufwerten. Ich glaube, Frau Stremel, Sie sind da unsere Ansprechpartnerin, die da schon einige Ideen für hat.
Also ich denke, die Ausbildung, ich würde darauf setzen, auch damit wir uns ein bisschen an Europa annähern. Wir sind mit Österreich zusammen das einzige Land in Europa, wo es keine regelhafte akademische Ausbildung für die frühe Bildung gibt. Woanders gilt die Besten für die Jüngsten. Das gilt bei uns nicht. Das hat auch historische Gründe und was wir auch ja schon gehört haben, es gibt immer noch Bundesländer, wo es bezahlte Ausbildungen gibt. Das ist natürlich eher abschreckend. Die Ausbildung ist darüber hinaus viel zu lang. 5 Jahre für eine Ausbildung, wo man ja dann am Endeffekt nicht so viel verdient. Und wo wir eigentlich auch ein sehr viel flexibleres System bräuchten, dass also wir abgestufte Eingänge in dieser Ausbildung haben, je nach Vorbildung. Also dass Abiturienten in kürzerer Zeit dann auch in dem Beruf arbeiten können.
Aber müssen es unbedingt Abiturienten sein?
Nein, aber dass man einfach da ein abgestuftes System hat, dass es für alle Gruppen, egal mit welcher Allgemeinbildung, attraktiv sein kann, in diesen Bereich zu gehen. Und dann aber eben auch kompakt und in endlicher Zeit dann auch wirklich qualifiziert ist. Ich denke mal, was im Moment der Fall ist, das ist ja eher so eine Öffnung nach unten, dass man halt das Fachkräftegebot, was wir eigentlich haben, nicht mehr einhält, ungelernte Kräfte einstellt. Da haben wir ja schon gehört, das ist eher eine Belastung und wertet den Beruf auch noch mal mehr ab. Also dieses Gefühl, wir sind nichts wert, das sind vielleicht möglicherweise auch die Gebühren, die nicht mehr zu zahlen sind. Aber auch wenn einfach Ungelernte in den Beruf kommen, das ist für die Kinder schlecht und das ist insgesamt, führt das auch eher in eine Abwärtsspirale. Ich denke mal, wir brauchen für die Ausbildung einen ganz großen neuen Aufschlag, dass wir das zum einen vereinheitlichen, dass wir auf der anderen Seite eben unterschiedliche Zugänge haben. Das wäre ganz wichtig. Und auf der anderen Seite muss man sehen, bis man das Ausbildungssystem reformiert hat, gehen 5 bis 10 Jahre ins Land. Bis dahin ist das System längst gegen die Wand gefahren.
Die haben wir gar nicht.
Und ich würde darauf setzen, dass wir kurzfristig alle Hürden abbauen sollten, dass die Kitas Hilfe von außen bekommen für die nicht pädagogischen Aufgaben. Dass die PädagogInnen, also die Erzieherinnen, sich mehr auf die pädagogische Arbeit konzentrieren müssen oder können, also überhaupt die Kapazitäten haben, weil die machen halt alles im Moment. Die machen die hauswirtschaftlichen Aufgaben, die müssen organisieren, wenn Handwerker ins Haus kommen, die müssen sich um den Brandschutz, die Hygiene und so weiter, also alles kümmern, dass man dafür also andere Kräfte dann einstellen kann. In Schleswig-Holstein gibt es zum Beispiel dieses Modell der helfenden Hände. Mhm. Da haben einige Bundesländer schon mit begonnen. Mhm. Und mittelfristig, wir haben ja Expertisen, also wir haben wissenschaftlich begründete Standards, wie eigentlich die Fachkraft-Kind-Schlüssel aussehen müssten, mhm, um den Kindern gerecht zu werden. Und was wir bräuchten für die Leitungskräfte, sowohl was die Qualifizierung angeht, als auch die Stunden für die Leitung.
Und darauf können wir gleich noch einmal ausführlicher eingehen. Sie merken schon, Frau Stremel, ich muss ein wenig Druck machen, denn es ist Zeit für einen kurzen Überblick. Personalmangel in der Kita. Wie lassen sich Fachkräfte finden? Unser Diskussionsthema. Gleich geht's weiter.
NDR Info. Die Nachrichten. Um gleich 21.31 Uhr mit Wolfgang Berger. Die Inflation in Deutschland ist in diesem Monat auf den tiefsten Stand seit dem vergangenen Sommer gesunken. Insgesamt bleibt das Niveau aber hoch. Waren und Dienstleistungen kosteten nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes 7,4% mehr als ein Jahr zuvor. Aus Wiesbaden Alexander Schmidt.
Die Statistiker sagen, das sei vor allem auf die niedrigeren Preise für Benzin und Heizöl zurückzuführen. Energie kostete nur noch 3,5% mehr als vor einem Jahr. Preistreiber Nummer 1 seien weiterhin die Nahrungsmittel. Sie verteuerten sich im März um gut 22%. Im Januar und Februar hatte die Preissteigerung in Deutschland noch jeweils bei 8,7% gelegen. Die meisten Beobachter halten den Höhepunkt der Inflation mittlerweile für überschritten.
Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, um 11,5% im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik hervor. Das Bundesinnenministerium sieht als einen Grund das Ende der Corona-Beschränkungen. Die Union wiederum macht Ministerin Faeser für die Entwicklung verantwortlich. Aus Berlin Björn Dahke.
Der CDU-Innenpolitiker Trom nennt die steigenden Zahlen alarmierend. Auffällig ist für Trom unter anderem das Plus von mehr als 20% bei ausländischen Tatverdächtigen. Als Grund sieht er eine verfehlte Migrations- und Integrationspolitik der Ampel. Das größte Plus in der Statistik gibt es bei Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht. Für den Präsidenten des Bundeskriminalamts Münch ist das nicht automatisch alarmierend. Durch mehr Zuwanderung würden die Zahlen in diesem Bereich steigen. Außerdem hätten Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten oft Selbstgewalt erlebt und seien auch durch Sprachbarrieren und ihre wirtschaftliche Situation stärker betroffen.
Wer mit Heizöl oder Holzpellets heizt, kann mit finanziellen Hilfen rechnen. Laut Bundeswirtschaftsministerium haben sich Bund und Länder auf eine Härtefallregelung geeinigt. Danach können Privathaushalte nun rückwirkend für das vergangene Jahr Zahlungen beantragen. Voraussetzung ist, dass sie durch die Energiekrise deutliche Mehrausgaben hatten. Insgesamt stellt der Bund für die Härtefallregelung 1,8 Milliarden Euro bereit. Der britische König Charles hat seine tiefe Verbundenheit mit Deutschland betont. In seiner Rede im Bundestag sagte Charles, dass er vor den Abgeordneten sprechen dürfe, sei eine große Ehre für ihn. Der König würdigte die deutsch-britische Freundschaft, darauf sei er stolz. Er hob insbesondere die Zusammenarbeit beim Klimaschutz hervor. Und das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht nachlassende Schauer, Tiefstwerte 9 bis 7 Grad. Morgen meist stark bewölkt, zeitweise Regen, Höchstwerte 9 bis 14 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Sonnabend zunächst Regen, später freundlicher 6 bis 11 Grad, am Sonntag meist trocken bei 6 bis 9 Grad. Und das waren die Nachrichten.
NDR Info Redezeit.
Personalmangel in der Kita. Wie lassen sich Fachkräfte finden? Das ist das Thema unserer Redezeit heute Abend hier auf NDR Info. Und 08000 441777, das ist die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns, unsere Gäste hier im Studio und zugeschaltet erreichen können. Sie können uns auch gerne schreiben unter ndr.de/redezeit. Das hat unter anderem auch Ilka Schwolo aus Eschede getan und sticht mit in den Bereich Wertschätzung, über den wir gesprochen haben in der vergangenen halben Stunde unter anderem. Frau Schwolo schreibt uns: Seit Jahren wird der Fachkräftemangel in den Kitas beklagt. Eine Ursache ist aus meiner Sicht die Struktur des Ausbildungsweges. Meine Tochter hat im September 22 ihre zweijährige schulische Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin begonnen. Danach folgt die zweijährige Erzieherausbildung. Ausbildungsgeld wird in dieser Ausbildung nicht gezahlt, seit Jahren. Und diesen Punkt bemängelt Frau Schwolo. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, welche anderen möglichen bzw. Auswege, Lösungsansätze es geben könnte. Frau Stremel, Sie haben da einiges gerade schon angesprochen. Sie haben auch das Stichwort Schlüssel benutzt, denn die Leidtragenden, über die haben wir ja kaum oder gar nicht gesprochen, sind ja letzten Endes dann die Kinder, wenn zu wenig Personal da ist. Wie können wir das dann abfedern?
Also wir wissen eigentlich, und in andere Länder schaffen das ja auch, wir wissen eigentlich, dass wir im Krippenbereich so einen Schlüssel bräuchten von 1 zu 3 oder 1 zu 4. Also eine Fachkraft auf 3 bis 4 Kinder, die immer da ist. Also was wir vorhin gehört haben, eine Kraft mit 25 Kindern, das ist ein No-Go auch im Elementarbereich. Wir brauchen für die 3- bis 6-Jährigen einen Schlüssel von 1 zu 9. Das heißt also auch, dass zum Beispiel in einer Gruppe von 18 Kindern immer 2 Kräfte da sind. Das ist in der Praxis ja, da können Sie vielleicht auch noch was dazu sagen, ganz oft nicht der Fall, weil einfach Urlaubszeiten, Ausfallzeiten durch Fortbildung, durch Krankheit nicht mit eingerechnet werden. Also wir wissen eigentlich, was die Kinder brauchen. Und um da hinzukommen, und dann aber das Arbeitsfeld dadurch auch wieder attraktiver zu machen für diejenigen, die schon da arbeiten, die eigentlich pädagogisch arbeiten können, die anspruchsvolle Bildungsarbeit auch leisten möchten, wäre es einfach wichtig, an diesen Schlüsseln festzuhalten. Mhm. Und das müsste einfach etwas sein, also was ich eben schon sagte, dass man zunächst einmal die Fachkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher so entlastet, dass sie sich überhaupt auf die pädagogische Arbeit konzentrieren können, dass man durch Vertretungskräfte sicherstellt, dass dieser Fachkraft-Kind-Schlüssel tatsächlich auch eingehalten werden kann und dass man die Leitungen so qualifiziert und dann aber auch ausstattet mit genügend Zeit, dass sie auch Zeit haben, Fachkräfte zu unterstützen. Das wären gute Arbeitsbedingungen, dass man also auch das Personal binden kann. Im Moment haben wir Befunde aus der Forschung, dass nach 4 Jahren etwa ein Viertel der ausgebildeten ErzieherInnen wieder weg sind, das Arbeitsfeld verlassen haben. Und das ist kein guter Befund.
Frau Köster, tatsächlich gehen wir mal in die Praxis. Schlüssel klingen natürlich immer gut und jeder möchte sich dran halten, wenn es pädagogisch wichtig und richtig ist. Wie gut lässt sich das denn umsetzen? Sie haben aber auch schon, möchte ich noch gleich mit dran schließen, schon einige natürlich Lösungsansätze ja auch umgesetzt, einiges versucht. Das hatten wir schon in der vergangenen halben Stunde besprochen.
Ja, genau. Also es dreht sich eigentlich um die Punkte, die auch Herr von Malotki genannt hat, die ich vorhin auch schon genannt habe. Da führt kein Weg dran vorbei und allerdings müsste es parallel laufen, also nicht erst die Ausbildungsstruktur, dann den Fachkraft-Kind-Schlüssel, sondern wir wollen ja auch die Kolleginnen halten. Das heißt, genau, die Ausbildungsstruktur muss verändert werden, die Fachkraft-Kind-Relation muss in diese Richtung gehen, die empfohlen wird. Da kann es ja Übergangszeiten geben, aber es muss erstmal bestimmt werden, dass es so ist und dann bekommen wir Träger Übergangszeiten, um das zu erfüllen. Warten auf die Kolleginnen, die dann in den Beruf strömen bei diesen Bedingungen. Denn das, was ja dieser Beruf auf jeden Fall mit sich bringt, ist das Sinnstiftende. Und das zeigt ja auch viele, viele Untersuchungen, dass das die jungen Menschen in einen Beruf bringt. Die Sinnhaftigkeit des Tuns. Und auch das Thema Wertschätzung. Klar, ist eine finanzielle Aufwertung auch eine Wertschätzung. Aber diese anderen Punkte, dass man wirklich Vorbereitungszeit bekommt für die Bildungsarbeit, das ist etwas ganz Zentrales auch. Und ich sag mal, die Pandemie, aber auch schon Untersuchungen vorher haben eigentlich gezeigt, dass der Beruf der Erzieherin in der Gesellschaft anerkannt, also wertgeschätzt wird. Der kommt kurz nach Feuerwehrmann oder Polizistin, also vielleicht nochmal irgendjemand anders noch davor, aber der ist schon sehr hoch angesehen, schon eine lange Zeit und erst recht jetzt nochmal durch die Pandemie und wir haben Eltern, die unter Druck stehen, sich auch ärgern, teilweise den Ärger dann auch an den Kolleginnen auslassen, das belastet die Kolleginnen natürlich. Gleichzeitig haben wir ganz viele Eltern, also genau, solche Gespräche habe ich diese Woche geführt, sowohl mit einem Kollegen, der gesagt habe, oh Gott, wir wurden hier mit einer Klage bedroht, Verdienstausfall und was soll ich denn jetzt machen? Und gleichzeitig habe ich Gespräche geführt, dass mir gesagt wurde, ach Mensch, Linda, ne, die Eltern machen super gut mit und ich kriege nette E-Mails und also da haben wir beides. Mehr Wertschätzung, aber trotzdem sind natürlich die Ausreißer, belasten die Kolleginnen vor Ort. So. Klar, und genau. Aber nichtsdestotrotz ist die Wertschätzung das. Das finde ich nochmal wichtig zu sagen. Das klingt immer wieder an und doch zeigen ja auch Untersuchungen, dass in der Gesellschaft dieser Beruf schon auch anerkannt ist.
Genau, aber wie so oft ist es natürlich auch so, mit Lob ist man oft sparsamer.
Ja, genau.
Und spricht dann eher über das, was weniger gut läuft natürlich. Jetzt hatten wir in der vergangenen halben Stunde auch auf Maßnahmen abgezielt, beziehungsweise auch das große Thema Erzieherinnen, Erzieher haben eine kleine Lobby, können wenig Druck ausüben. Herr von Malotki hatte das gesagt, dass es notwendig sei, um da mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema Personalmangel, Fachkräftemangel in den Kitas. Wie sehen Sie das, Frau Köster?
Gut, ich weiß nicht, ob ich dafür als naiv betrachtet werde. Ich bin jetzt einfach sehr zuversichtlich, weil diese Dynamik, die jetzt ja am Entstehen ist, die hatten wir so, ich bin jetzt ja auch schon einige Zeit dabei habe ich so noch nicht beobachtet. Oder das letzte Mal, als es nicht nur satt und sauber, so 7 Jahre her, kurz vor der Verbesserung der Krippenschlüssel, das hat ja was gebracht, da war der ganze Jungfernstieg voll. Es nimmt Fahrt auf, so nehme ich das wahr. Genau, ich sitze hier, Frau Muß von den Elbkindern hat ein... sehr offenen und interessanten Artikel im Abendblatt.
Einem anderen Träger.
Genau,
hier
ein anderer sehr, sehr großer Träger. Mhm. Von daher nimmt das Ganze sehr Fahrt auf. Und wie gesagt, diese Systemrelevanz, die schon erwähnt wurde, die einfach auch in die Wirtschaft reingreift, da bin ich erstmal zuversichtlich. Und das unterscheidet uns auch von dem Lehrermangel. Denn Schulkinder können... ob das gut ist oder nicht, können vor Arbeitszettel gesetzt werden, von irgendwelchen Aushilfskräften vom Computer gesetzt werden und dann ist gut, sage ich jetzt mal. Kita-Kinder nicht. Da müssen die Eltern zu Hause sein, die müssen betreut werden. Und da, bin ich zuversichtlich, dass da Druck entsteht, aber natürlich auch über, es gibt ja auch Verbände für Eltern, wo sie sich engagieren können. Und das muss natürlich dann auch parallel laufen.
Dass dann auch eine größere Lobby entsteht, beziehungsweise da auch noch parallel mehr passiert. Jetzt haben wir mehrere Anrufer in der Leitung, das freut mich sehr. Simone aus Hamburg unter anderem ist mit dabei und Sie können uns auch ein wenig aus Ihrem Erfahrungsschatz erzählen. Schönen guten Abend.
Hallo. Ja, bei mir war das damals so, ich habe die Möglichkeit gehabt, 2013 eine Umschulungsmaßnahme zu machen zur Erzieherin. Habe diese gemacht in Baden-Württemberg. Nachdem ich dann Richtung Ende war, habe ich dann angefangen, parallel dazu noch was dazu zu verdienen in der Systemgastronomie. Das Ende vom Lied war, ich habe mich dann überall beworben. Ja, wir brauchen zwar Leute, das muss aber erstmal von oben genehmigt werden. Hier, da, Jesel. Das hat sich dann ewig hingezogen. Ich bin von Baden-Württemberg nach Hamburg gezogen, weil ich einfach eine Luftveränderung brauchte. Und dann habe dann hier angefangen auch zu suchen im Kindergartenbereich. Darunter auch die Elbkinder. Ja, brauchen wir. Ja, jetzt nicht, nächsten Monat. Dann das nicht, hier nicht, Sell nicht, jenes. Keine Ahnung. Habe dann in der Gastronomie weitergemacht. Bin relativ weit aufgestiegen. Führe hier ein Systemgastronomie-Restaurant als Leiterin. Mhm. Okay, das habe ich jetzt erreicht, aber ich möchte gerne in den Kindergarten zurück. Ich habe mich wieder irgendwo beworben. Ja, wir brauchen ganz dringend. Ja, wann könnten Sie denn anfangen? Ja, okay, sobald wir die Genehmigung haben, geht's weiter. Ich habe einige Eltern kennengelernt, mit denen gesprochen. Ja, die Stelle ist immer noch nicht besetzt. Mhm. Halbes Jahr später hängt der Zettel immer noch an der Wand. Ich habe immer noch keinen Rückruf bekommen. Die Eltern haben mich auch schon mal angerufen. Wie sieht's denn aus? Ja. Keine Ahnung, die rufen bei mir nicht an.
Also trotz Fachkräftemangel schwierig einen Job zu finden.
Deshalb, ich verstehe den Fachkräftemangel nicht. Ich würde eher sagen, das wird immer blockiert von oben. Mhm.
Das wird immer blockiert von oben. Frau Köster, können Sie sich das vorstellen?
Offen gestanden nicht. Ich habe den Anfang, glaube ich, nicht ganz richtig mitbekommen, wofür es eine Genehmigung geben muss. Muss noch was anerkannt werden vom Ausbildungsberuf her?
Meinerseits nicht.
Ach so.
Es geht darum, dass die Kindergärten immer sagen, ja, das muss von unseren oberen Stellen noch genehmigt werden und hier. Und nach 3 Monaten kommt dann auch nichts heraus.
Mhm. Okay. Gut, ich kenne die Bewerbungsprozesse anderer Träger nicht, aber bei uns ist es so, die Bewerbung geht ein, die wird an die Einrichtung weitergegeben, sie würden dann eingeladen werden, sie hospitieren und dann, wenn man sich vor Ort da weitestgehend einig ist, dann gibt es ein direktes Gespräch mit uns, mit einer Kollegin aus dem Personal und meistens einem aus dem Vorstand und dann wird das spätestens einen Tag später entschieden. Also von daher, verwundert mich das. Ja.
Sehr verwunderlich, aber wir drücken auf jeden Fall alle fest die Daumen, dass es hoffentlich bald klappt und dass es schnell geht und dass Sie einen Job finden, wo Sie zufrieden sind.
Muss bei mir nicht mehr sein. Ich habe ja den Job, aber wenn ich gerne irgendwo noch gebraucht werde, bitte die Telefonnummer weitergeben, sollen Sie sich bei mir melden. Ich bin dazu bereit.
Haben wir aufgenommen. Vielen Dank für Ihren Einwurf und... Ja. Angerufen unter 08000441777 hat auch Sven Langer aus Wittingen. Und hier einmal eine ganz andere Sicht. Einen schönen guten Abend. Sie sind Vater und wollen uns aus Ihrem Erfahrungsschatz etwas erzählen.
Ja, bei uns wurde der Kindergarten geschlossen, die Gruppe, weil das ein Waldkindergarten war. Und es hätte zu viel gekostet, das weiter zu betreiben. Und wir haben 3 Wochen davor Bescheid gekriegt und mussten uns danach umsehen, dass wir einen neuen Kindergartenplatz kriegen. Und weil alle Kindergärten voll sind, wurde zu uns gesagt, ja, da müsste vielleicht einer aufhören zu arbeiten von uns beiden, weil wir keinen Platz kriegen.
Schwierige Geschichte.
Das Schlimmste an der Sache ist, und das ist mit der Wertschätzung der Erzieher, die Erzieher wussten von gar nichts und die wussten erst, wo wir Bescheid wussten und die waren genauso fassungslos wie wir.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und vor allem dann, Sie haben es ja gesagt, einen Kita-Platz zu finden, das wissen alle Eltern, das ist ohnehin schon schwierig. Und dann, wenn man ganz spontan nochmal einen Platz braucht, gar nicht so einfach. Danke für Ihren Einwurf. Aber Sie wollten noch etwas sagen.
Nee, alles gut.
Gut, ich wollte Sie nämlich nicht unterbrechen. Schwierige Geschichte, aber ich glaube, auch dafür finden wir keine Lösung, wollen deshalb die Schleife drehen. Wir wollen ja ein bisschen schauen, Personalmangel in der Kita, wie lassen sich denn Fachkräfte finden? Wir haben auch, Frau Stremel, den Blick ins Ausland versucht. Was können wir denn lernen? Was müssten wir uns herauspicken an Positiven? Positiven, was wir vielleicht auch Herrn von Malotki mitgeben könnten, der ja auch noch wartet.
Also was man im Ausland, das hatte ich vorhin schon gesagt, ganz anders macht, dass man einfach die Besten für die Jüngsten ausbildet. Mhm. Dass man also akademische Ausbildung als Standardausbildung auf jeden Fall voraussetzt. Mhm. Und dann sind einfach die Fachkraft-Kind-Relationen, die sind jetzt eben schon so, wie wir sie eigentlich haben müssten, wenn wir das entwicklungspsychologisch begründen wollten. Und die Wertschätzung des Bereichs, also überhaupt des Bildungsbereichs, also zum Beispiel in Finnland, ist einfach eine ganz andere. Das kann man natürlich in der Politik nicht so ohne weiteres steuern. Aber die Finnen haben sich zum Beispiel sehr, sehr früh auf den Weg gemacht und das geht über Jahrzehnte, dass dieser Bereich aufgewertet wird. Da müssen sich Gruppen finden, die das dann auch sehr konsequent weiter betreiben.
Aber welche Gruppen denn? Wer könnte das tun?
Also zum einen denke ich mal, Politik muss das im Blick haben. Also auch längerfristig zu denken. Was wir als neues Phänomen haben, jetzt auch seit Corona, dass sich die Fachkräfte auch zusammengeschlossen haben. Weil das sind ja diejenigen, die sich am meisten auch für die Kinder einsetzen und für deren Interessen und für deren Rechte und ja auch in ihrem Alltag, in ihrer pädagogischen Arbeit alles tun, damit die Kinder einfach ein gutes Aufwachsen haben. Und hat es ja eben auch schon in einigen Bundesländern Kita-Gipfel gegeben, wo die Fachkräfte aber in der derzeitigen Situation zum Beispiel die Bildungsempfehlungen oder Bildungsprogramme des Landes den Politikern zurückgegeben haben, weil das ist im Moment einfach nicht möglich. Im Moment kann man das, was wir eigentlich wüssten oder was auch die Fachkräfte könnten, wenn sie entsprechende Bedingungen hätten, an Bildungsarbeit zu leisten. Das ist unter den derzeitigen Bedingungen einfach nicht möglich. Und das ist ja eben nicht nur katastrophal für das System insgesamt, sondern vor allen Dingen auch für die nachwachsende Generation, also für die Kinder. Und darum denke ich, müsste man einfach, wie gesagt, kurzfristig Maßnahmen ergreifen, dass man viel dafür tut, dass es dem System besser geht. Dazu gehören auch möglicherweise Maßnahmen, die Öffnungszeiten zu kürzen, mit dann aber den negativen Folgen für die Wirtschaft. Und die muss mit ins Boot, weil wenn eben Kitas nicht mehr zuverlässig sind, dann gibt es erstmal den Druck auf die Eltern, und aber anstatt den dann an die Erzieherinnen, an die Kitas weiterzugeben, müsste das einfach an die Politik weitergegeben werden und auch an die Wirtschaft, dass da einfach auch möglicherweise eine Mitfinanzierung stattfinden könnte. Also da gibt es ja auch Modelle, die schon von Ökonomen entwickelt wurden, dass man zum Beispiel so eine Familienkasse macht, wo eben Wirtschaft und andere Mittel reinfließen, weil es eben ein systemrelevanter Bereich ist, der eigentlich die Voraussetzung dafür ist, dass die Wirtschaft überhaupt funktionieren kann.
Herr von Malotki, wenn Sie das so hören, wirtschaftliche Kooperation, Zusammenarbeit. Ich weiß, Sie haben gesagt, der Bund kann nicht alles. Wir haben den Föderalismus. Aber was könnte der Bund da tun vielleicht?
Ja, also der Bund kann ja sozusagen und sollte auch Vorgaben machen und sollte auch vorangehen. Und ich glaube, dafür braucht es einfach den Rückenwind. Ich nenne das jetzt mal Rückenwind von vielen Beteiligten, sowohl aus der Praxis als auch aus der Wirtschaft. Und ich sehe es schon wie Frau Köster. Also ich verstehe schon den Punkt. Also wir stehen am Scheideweg. Und es geht entweder aus meiner Sicht in die Katastrophe oder es geht sozusagen in den Aufbruch, den wir brauchen. So, und wenn die Kitas schließen, früher schließen und so weiter, wenn der Druck richtig hart ist, auch für die Eltern, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sozusagen, wir werden jetzt eine Ausbildungsoffensive machen, wir werden die Bedingungen sehr stark verbessern, oder wir werden sozusagen das Niveau sehr stark sinken mit katastrophalen Folgen für die frühkindliche Bildung und die Kinder. Und vor der Wahl stehen wir jetzt und ich kann nur alle aufrufen, machen Sie mir Druck, machen Sie der Politik Druck, aber geben Sie uns vielleicht auch Rückenwind als Fachpolitiker, indem Sie einfordern, dass frühkindliche Bildung in diesem Land ganz oben auf die Tagesordnung kommt.
Frühkindliche Bildung ganz oben auf die Tagesordnung als eine Maßnahme gegen Personalmangel in der Kita, in der Krippe. Wie lassen sich Fachkräfte finden? Das ist die Frage unserer Redezeit heute Abend. 08000441777 ist die Telefonnummer, die Claudia Lorenz-Meyer gewählt hat aus Hamburg. Einen schönen guten Abend.
Oh, schönen guten Abend.
Und Sie haben auch einen Weg gegen den Fachkräftemangel?
Ich hoffe, es wäre natürlich schön, aber ich weiß, dass es sehr interessant ist. Also der Ursprung ist eigentlich, die Ausbildung, finde ich, ist immer noch alt. Also unsere Älteren haben die Ausbildung auch schon genossen und das, was unsere Praktikantinnen jetzt haben, die genießen, also die in der Schule, schulische Praktika machen, so machen noch genau dasselbe.
Sie sind selbst Erzieherin, höre ich raus.
Ich bin schon sehr lange Erzieherin, ja. Mhm. Bin jetzt in der Krippe. Mhm. Also, und mir ist das eben aufgefallen, dass alles sehr, sehr altbacken, also dass vieles sehr altbacken ist, dass es aber eigentlich etwas Neues, dass die Gesellschaft etwas Neues fordert. Also es hat sich so viel verändert, die Kinder haben sich verändert, die Erwachsenen haben sich verändert, unser Bildungsauftrag hat sich verändert. Und ich finde, wir kommen dem Ganzen gar nicht mehr hinterher. Wir wollen, wir sind immer noch, Erzieher sind halt immer noch die alten Engagierten und wollen den Kindern was weitergeben und sie dann ins Leben entlassen, Wurzeln geben. Das ist immer noch das Gleiche, was ich gut finde, aber durch diesen Erziehermangel ist es unserer Leitung kaum noch möglich, uns freizugeben für Fortbildung. Denn was ich glaube, was es wirklich braucht, ist Fortbildung. Mhm. Es gibt unglaublich viele gute Fortbildungen, die, ja, es hat ja auch viel mit Traumapädagogik zu tun, es hat mit Elternbildung zu tun, es hat mit Gesprächsführung zu tun, mit Vertrauensbildung. Also es gibt so viele Sachen, auch Transparenz, die wir jetzt haben müssen, weil wir eben eigentlich mehr ein Wirtschaftsunternehmen geworden sind. Das bedarf eigentlich einer anderen Ausbildung oder einer anderen wenigstens Fortbildung. Und ich, da der Frust der Erzieher und die Überlastung der Erzieher so hoch ist, ergibt sich daraus einfach auch ein hoher Krankenstand. Mhm. Und wenn es dann wieder heißt, okay, du musst eine Fortbildung machen, ach, vielleicht können wir die ja auch noch verschieben,
ja,
das klingt schon wieder frustrierend, mhm, sodass man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auch das noch. Obwohl ich jetzt gerade einen aktuellen Fall habe, über den ich mich gerne informieren würde, das aber wiederum würde wieder die ganze Einrichtung belasten, weil schon wieder jemand fehlt. Und ich glaube wirklich, wenn das Gehalt oder die Einstufung, die Eingruppierung der Erzieher ein bisschen höher wäre, dass sich dann auch mehr dafür interessieren würden und dass dieser Notstand einfach nicht da wäre. Weil ich weiß, dass die Lust auf Erzieher sein oder mit Kindern arbeiten, dass sie immer noch groß ist.
Ja. Frau Lorenz-Meyer, da haben Sie einiges zusammengefasst, was wir zum Teil schon besprochen haben. Zum Teil eben auch haben Sie neue Punkte mit eingebracht. Da möchte ich mich herzlich für bedanken. Ich muss aber auf die Uhr schielen, denn unsere Redezeit endet leider demnächst. Wir haben noch wenige Minuten und deshalb würde ich so allmählich auf die Schlussrunde einbiegen wollen. Unser Thema heute Abend: Personalmangel in der Kita. Wie lassen sich Fachkräfte finden? Wir wollen aber auf die Zukunft schauen und vielleicht auf eine Zukunft, die wir uns selbst gestalten können, wo es wenig Hürden gibt. Deshalb würde ich einfach die Runde fragen wollen, wie gelingt eine gute Betreuung? wenn wir sie uns wünschen und zusammenbauen könnten, Frau Köster, was würden Sie denn dann gerne haben?
Ja, die meisten Punkte habe ich ja im Grunde schon genannt. Das ist die Fachkraft-Kind-Relation, die mittelbare Pädagogik. Dazu gehört es dann natürlich, die Ausbildungsstruktur zu verändern. Hier möchte ich aber auch nochmal betonen, dass wir viele, also die meisten ja nicht akademische Erzieherinnen haben und Erzieher, die einen tollen Job machen. Von daher denke ich, dass das durchaus parallel laufen kann. Wir müssen natürlich dann gucken, dass wir entsprechend die Kolleginnen aus dem Bereich Kindheitspädagogik anders entlohnen können, also dass die auch mit in diesem Gutscheinsystem erfasst werden. Aber ansonsten finde ich auch beide Stränge durchaus genau lobenswert und erhaltenswert, wenn möglich. Genau, aber ja, das meiste habe ich gesagt. Darauf lässt es sich zusammenfassen.
Weil wir nur noch kurz Zeit haben, die anderen beiden Gäste in der Runde, einen kurzen Ausblick. Die frühkindliche Bildung der Zukunft, die sieht sie ideal aus. Herr von Malotki.
Also zu dem, was Frau Köster gesagt hat, wünsche ich mir, dass wir 1 bis 2 Funktionsstellen zusätzliche Menschen in den Kitas haben, die auf sprachliche Bildung achten, die auf mathematische Bildung achten, die aber auch auf Qualitätsstandards wie die Frage von Kindeswohlgefährdung achten. Und dass das so eine Art Unterstützung der Leitung ist, die zum Beispiel Kindheitspädagogen machen können. Also so eine Art Aufstiegsmöglichkeit. Das wünsche ich mir, das wäre aus meiner Sicht nochmal ein richtiger Qualitätsboost. Plus, wir müssen weg von diesem Flickenteppich föderal. Es muss endlich sozusagen eine bundeseinheitliche Sichtweise auf das Thema geben.
Lassen wir so stehen, Frau Professor Stremel, Ihre Ergänzung.
Ja, also ich würde mir vorstellen, dass man alles tut, um zu vermeiden, diesen Bereich weiter abzuwerten, dass man sich orientiert an den Herausforderungen, die ja dann auch die nachwachsende Generation haben wird. Das ist ja im Moment auch die große Diskussion mit Klimawandel und so weiter. Und dass man dafür Fachkräfte gewinnt mit Methoden, die eben auch moderner sind, was ja eben gesagt wurde, dass man sich an dem orientiert, was die junge Generation möchte, nämlich die wollen Entwicklungsperspektiven. Und das entspricht ja auch Forschungsergebnissen, dass eben die individuelle Förderung und das Aufweisen von Perspektiven, sich auch in diesem großen und sehr lohnenden System auch weiterentwickeln zu können, dass das gestärkt wird und dass damit eben auch die Professionalität diesen Bereich nochmal auch nochmal lohnender macht und attraktiver macht für viele Menschen, dort zu arbeiten.
Das nehmen wir so als Schlusspunkt für unsere Redezeit heute Abend. Personalmangel in der Kita. Wie finden wir Fachkräfte? Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben, an alle Zuhörenden, die angerufen haben, uns geschrieben haben. Herzlichen Dank natürlich auch an unsere Gäste im Studio. Linda Köster, Professor Dr. Petra Stremel und zugeschaltet Erik von Malotki. Herzlichen Dank an alle. Ich wünsche einen schönen Donnerstagabend. Mein Name ist Jessica Achmura. Tschüss im Namen des Redezeitteams.